Hier ist Radio DARC, die Stimme des Deutschen Amateurradioclubs e.V. Sie hören unsere wöchentlichen Sendungen über Kurzwelle, auf UKW, auf DAB+, sowie per Webstream und als Podcast. Auf Kurzwelle empfangen Sie uns immer sonntags um 11 Uhr Lokalzeit auf 9670 kHz aus Wooferton, England, sowie auf 6070 kHz. Wiederholungen gibt es täglich um 20 Uhr Lokalzeit auf 3955 kHz. Wir wünschen unseren Hörerinnen und Hörern in ganz Europa und dem Nahen Osten gute Unterhaltung mit Meldungen und Berichten aus der Welt der Funktechnik sowie störungsfreien Empfang mit S9++. Liebe Hörerinnen und Hörer, kaum zu glauben, aber heute können wir Ihnen bereits die 590. Sendung von Radio DARC präsentieren. Herzlich willkommen dazu. Das Datum der Erstveröffentlichung ist Freitag, der 29. Mai 2026. Ich bin Cordy Farren und werde Sie durch das kommende Technikmagazin des Deutschen Amateurradioclubs führen. Kennen Sie den Namen eines der wichtigsten Erfinders aus dem Bereich der Elektronik? Ohne ihn gäbe es viele Meilensteine der Technik nicht, wie spezielle Elektronenröhren oder Schottky-Dioden. Die Rede ist natürlich von dem genialen Physiker und Erfinder Hans-Walter Schottky, dessen Todestag sich zum 50. Mal jährt. Wir stellen Ihnen heute unter anderem seine Person und sein bahnbrechendes Lebenswerk einmal genauer vor. Wenn Sie uns auf der Kurzwelle aus Wooferton hören, wie fühlen sich 10.000 Kilowatt Strahlungsleistung an, die wir in die Luft blasen? Eine mögliche Antwort darauf gibt uns die Rockband Bonfire aus Ingolstadt in Bayern mit You Make Me Feel.
Just one more time on the ground. Neues aus dem DARC. Wissen, was los ist im Verein.
Heute mit diesen Themen. Radio DARC macht am 7. Juni Doppelfrequenztest. BBC beschließt Einstellung ihrer Langwelle 198 Kilohertz. Amateurfunkkommunikation vom Mond wird vorbereitet und US-Amateurfunkmesse Hamvention begrüßte zahlreiche Besucher. Am Mikrofon Conny Farren. Der zeitweise Wechsel der Radio DARC Hauptsendung aus Wooferton auf 6070 kHz hat entgegen aller Erwartungen nicht zu einer deutlichen Verbesserung des Empfangs geführt. Die Frequenz 9670 kHz liefert hervorragende Signalstärken im Süden und Osten Deutschlands, die 6070 hingegen eher im Westen. Nach einigen Diskussionen um die beste Lösung möchte das Redaktionsteam daher am kommenden Sonntag, dem 7. Juni, einen möglichen Kompromiss testen. Eine zusätzliche Ausstrahlung im 41-Meter-Band, also bei 7,3 MHz. Hierzu wird uns der englische Sendepartner Encompass zwei identische Sender mit je 125 Kilowatt Ausgangsleistung sowie zwei baugleiche Vorhangantennen zur Verfügung stellen. Damit wird ein direkter 1:1 Vergleich der Empfangsqualität möglich. Die kommende Radio DARC-Sendung am Sonntag, dem 7. Juni 2026, wird also parallel wie bisher auf 9670 kHz zu hören sein und gleichzeitig auf 7380 kHz. Wir bitten alle Hörerinnen und Hörer, beide Frequenzen zu beobachten und uns Bericht zu erstatten, damit wir eine Entscheidung für die Zukunft treffen können. Erreichbar ist das Radio DARC Redaktionsteam unter der E-Mail-Adresse radio@darc.de. Bleiben wir in Großbritannien. Die dortige öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt BBC hat nun offiziell die Einstellung der Langwelle 198 kHz für den 27. Juni 2026 angekündigt. Dort wird momentan noch das Programm BBC 4 gesendet mit 250 Kilowatt vom Standort Droitwich, dazu in Gleichwelle von den Nebenstandorten West Irglin und Birkhead in Schottland mit je 50 Kilowatt. Obwohl es wahrscheinlich nur noch sehr wenige Zuhörer gibt, die auf Langwelle hören oder hören können, fühlt es sich trotzdem an wie das Ende einer Ära. Die 198 Kilohertz galten lange Zeit als eine der Traditionsfrequenzen des britischen Rundfunks, die nach rund 90 Jahren Betrieb nun ein Ende finden wird. Als Gründe für die Abschaltung werden die hohen und nicht mehr zeitgemäßen Betriebskosten für die alternden Sendeanlagen genannt, deren Wartung und Erneuerung zu teuer geworden sei. Das Ende der britischen Langwelle war über die Jahre hinweg immer wieder ein Thema. Am Ende hat man von einer Stilllegung bisher abgesehen, da aber die Anlagen nicht nur für BBC Radio 4, sondern auch ein Steuersignal zur Tarifumschaltung von Stromzählern übertragen wurde. Nun hat die britische Energiewirtschaft die Umstellung auf neue digitale Stromzähler abgeschlossen, sogenannte Smart Meter, die eine Umschaltung per Funk nicht mehr benötigen. Im Vereinigten Königreich wird BBC Radio 4 auf UKW über 217 Senderstandorte flächendeckend ausgestrahlt, über DAB das Programm sogar über 415 Standorte. Im Ausland wird der Sender aber terrestrisch nicht mehr zu hören sein. Während ihres Vortrags auf der US-amerikanischen Amateurfunkfachmesse Hamvention vergangene Woche gab ARIS die Gründung von Amateur Radio Exploration, kurz AREX, sowie ihre Zusammenarbeit mit der NASA bekannt. 25 Jahre nach Aufnahme von Funkkontakten zur internationalen Raumstation ISS könnte dies nun innerhalb künftiger Mondmissionen eine mögliche Amateurfunkpräsenz auf dem Mond zur Folge haben. AREX ist ein gemeinsames Konsortium von AMSAT und ARIS. Obwohl zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts feststeht, spekulierte ARIS über die Art der Funkausrüstung, die es Funkamateuren ermöglichen könnte, über den Mond zu kommunizieren. Das Projekt könnte Kaviar lauten und bedeutet übersetzt Kommunikation, Audio, Video und Bildgebung mittels Amateurfunk. Mit dabei sein könnten Kameras für die Bildgebung von Erde, Mond und Fahrzeugen, die Unterstützung von Sprache, digitalen Daten und Video, HF-Links auf 10 und 5 GHz unterstützt durch ein Netzwerk von Bodenstationen. Laut dem Vortrag sollte man die ARIS-Webseite für Ankündigungen in der Zukunft im Auge behalten. Der US-Amateurfunkverband ARRL blickt auf eine erfolgreiche Hamvention zurück. Die US-Amateurfunkmesse fand vom 15. bis 17. Mai in Senior im US-Bundesstaat Ohio statt. Schon zu Beginn strömten zahlreiche Besucher in die 5 Ausstellungshallen, 4 Vortragsräume und auf den riesigen Flohmarkt. Im Expo-Bereich der ARRL tauschten sich die Besucher mit Programmvertretern und ehrenamtlichen Führungskräften aus, darunter ARRL-Geschäftsführer David Minster, November Alpha 2 Alpha Alpha und Präsident Rick Roderick, Kilo 5 Uniform Romeo. Im Mitglieder- und Verkaufsbereich der ARRL waren die großen Themen dieses Jahr der Field Day, die Aktion America 250 und eine Handvoll neuer Buchvorstellungen des US-Amateurfunkverbandes. Junge Funkamateure konnten unter Aufsicht Löten üben, Morsezeichen entschlüsseln und die Frage beantworten, welchen Rat würdest du Funkamateuren der älteren Generation geben? Ebenfalls vor Ort waren Vertreter der International Amateur Radio Union und mehrere ausländische Amateurfunkverbände. Bob Enderbitzen, November Quebec 1 Romeo, Senior Director of Marketing and Innovation bei der ARRL, hielt am Freitagabend die Grundsatzrede beim Flex Radio Bankett. Wir alle in diesem Raum haben die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Innovation weitergeht, indem wir ein Umfeld schaffen, das die nächste Generation willkommen heißt und fördert, sagte er. Er hob die Bemühungen der ARRL und der gesamten Amateurfunk-Community hervor, Wege für Jugendlichen zu fördern, die zu einer Weiterbildung und zu Karrieren in der Funktechnologie führen. Auch technisch gab es Neues. Ein japanischer Hersteller zeigte sein Mock-up seines neuen X026 Transceivers. Der Prototyp könnte ein möglicher neuer Mobiltransceiver für Kurzwelle 6 Meter sowie 2 Meter und 70 Zentimeter werden. Das Gerät wird als Nachfolger des IC7100 gehandelt. Es bleibt abzuwarten, ob die Besucher der Ham Radio in Friedrichshafen Ende Juni oder erst der Tokyo Ham Fair das fertig entwickelte Gerät zu Gesicht bekommen. Weiterhin präsentierte man den IC5200, ein neuer Mobiltransceiver für 2 Meter und 70 Zentimeter, der wie das X026-Projekt auf ein geteiltes Gehäusekonzept mit absetzbarem Display setzt. Genutzt wird ein Farbdisplay und weitere fortschrittliche Features. Einen Termin für die Hamvention 2027 gibt es auch schon. Es ist das Wochenende vom 21. bis 23. Mai. Das waren unsere heutigen Meldungen aus der Funkwelt für Sie. Nun, wo wir doch in den USA sind, bleiben wir gleich dort mit unserem nächsten Musiktitel. Hier ist Country Sound vom Feinsten. Hier ist John Fogerty, ja, der von Creedence Clearwater Revival mit seinem Blue Ridge Mountain Blues.
Folks, I did.
Kurzwellenpanorama. Interessantes für DXer und Kurzwellenhörer.
Das Ende einer Ära. Kanadas Zeitzeichen-Legende Charlie Hotel Uniform wird im Juni verstummen. Für viele von uns gehört es zum festen Ritual. Man sitzt nachts im Scheck, schaltet den Transceiver oder den SDR ein, dreht über die Bänder und landet unweigerlich auf eine der charakteristischen Frequenzen knapp außerhalb der Amateurfunkbänder. Das vertraute rhythmische Ticken, gefolgt von einer markanten Stimme, die abwechselnd auf Englisch und Französisch die Uhrzeit verkündet. Für Kurzwellenhörer und Funkamateure in ganz Europa und in Nordamerika war diese Station ein verlässlicher Leuchtturm im Äther. Doch damit wird bald Schluss sein. Am 22. Juni 2026 wird das National Research Council of Canada den Kurzwellensendebetrieb seiner offiziellen Zeitzeichenstation Charlie Hotel Uniform dauerhaft einstellen. Ab diesem Tag bleiben die vertrauten Frequenzen 3330 kHz, 7850 kHz und 14670 kHz leer. Das NRC verweist für die Zukunft nüchtern auf moderne Alternativen, das Network Time Protocol für Computer, Webuhren und den klassischen Telefondienst. Für die DX-Community im Alter zwischen 25 und 49 Jahren, eine Generation, die zwar mit dem Internet aufgewachsen ist, aber die Faszination für analoge HF-Technik und die Physik der Ionosphäre teilt, geht damit ein Stück lebendige Radiogeschichte verloren. CHU war nicht nur ein Zeitanzeiger, der Sender diente auch als unschätzbare Barke, um die Bedingungen auf den Bändern 80, 40 und 20 Meter in Echtzeit zu beurteilen. Die Geschichte von CHU reicht erstaunlich weit zurück, in eine Epoche, als das Radio selbst noch in den Kinderschuhen steckte. Alles begann im Jahr 1923 unter der Ägide des Dominion Observatory in Ottawa. Die allerersten experimentellen Sendungen liefen unter dem Rufzeichen 9 Charlie Charlie auf der Langwelle von 275 Metern. Mit dem rasanten Fortschritt der Funktechnik erkannte man schnell das enorme Potenzial der Kurzwelle, um die riesigen, oft unzugänglichen Weiten Kanadas flächendeckend mit der exakten Uhrzeit zu versorgen. Eine Notwendigkeit für die Schifffahrt, die Eisenbahn und die Vermessung des Landes. 1929 starteten regelmäßige Tagesaussendungen unter dem Rufzeichen Victor Echo 90 Bravo auf einer Wellenlänge von etwa 40,8 Metern. 1933 machte die Einführung von Quarzkristallsteuerungen einen Quantensprung. Zuvor wanderten die Frequenzen von Röhrensender mangels präziser Bauteile oft spürbar umher. Das heute bekannte Rufzeichen Charlie Hotel Uniform erblickte offiziell das Licht der Welt im Jahr 1938. Der Sender strahlte damals ebenfalls in den heute bekannten Bändern aus, allerdings mit einer für heutige Verhältnisse winzigen Sendeleistung von gerade einmal 10 Watt. Im Jahr 1967 hielt die Moderne endgültig Einzug. CHU stellte auf Cäsium-Atomuhren um, was die Genauigkeit in astronomische Höhen schraubte. 3 Jahre später, 1970, wechselte die Verantwortung von den Astronomen des Observatoriums zu den Physikern des National Research Council. Für uns Funkamateure war CHU technisch immer ein faszinierendes Studienobjekt. Im Gegensatz zu vielen anderen Zeitzeichensendern nutzte CHU ein ganz besonderes Sendeformat, nämlich H3E, das ist 2-Seitenband-Amplitudenmodulation mit unterdrückten Unterseitenband, wobei der Träger voll erhalten blieb. Dies erlaubte es DXern, das Signal sowohl mit einfachen AM-Radios als auch im exakten SSB-Modus zu empfangen. So mancher von uns hat beim Testen eines neuen Transceivers als erstes CHU eingestellt, um die SSB-Filter zu überprüfen. Auch das akustische Design war durchdacht. In den letzten 10 Sekunden jeder Minute erfolgte eine zweisprachige Stationskennung und eine Zeitansage. Dabei wurden die 1000 Hertz-Sekunden-Impulse zu kurzen Ticks verkürzt. Ein Highlight für technikbegeisterte Hörer war der sogenannte Wabelton, ein ratterndes Modemsignal zwischen der 31. und 39. Sekunde jeder Minute. Dieser Code entsprach dem alten Bell 103 Standard mit 3000 Bit pro Sekunde. Er ermöglichte es Computern bis weit in die 1990er Jahre hinein, über ein einfaches Telefonmodem am Funkempfänger die Systemzeit vollautomatisch zu synchronisieren. Bis zum 1. April 1990 verkündete CAU die Zeit in lokaler Eastern Standard Time. Erst danach schloss man sich dem internationalen Standard an und stellte vollständig auf die koordinierte Weltzeit UTC um. Gleichzeitig wurden die Durchsagen digitalisiert. Seit 1990 hören wir denselben zwei Sprecher im wechselnden Ein-Minuten-Takt. Die englische Ansage stammt von Harry Mannis, einem ehemaligen CBC-Sprecher. Die französische Stimme gehört Simon Durivage von Radio Kanada. Diese Stimmen haben sich tief in das akustische Gedächtnis von Generationen von Kurzwellenhörern eingebrannt. Warum schmerzt das nun bevorstehende Ende von CHU uns so sehr, obwohl wir die Uhrzeit auf jedem Smartphone ablesen können? CHU fungierte als globales Werkzeug. Wenn man wissen wollte, ob die Gray Line, also die Tag-und-Nacht-Grenze, Richtung Nordamerika offen war, drehte man auf 7850 oder 14670 kHz. Kam das Signal aus dem Südwesten Ottawas mit S9 und mehr im Scheck an, wusste man, das Band ist offen, die Bedingungen sind exzellent. Zudem stirbt mit der Abschaltung ein Stück analoger Romantik. Das bewusste Heraushören eines Signals aus dem Rauschen und das synchrone Ticken im Hintergrund lässt sich nicht durch ein steriles NTP-Signal aus dem LAN-Kabel ersetzen. Wer noch keinen Empfangsbericht nach Ottawa geschickt hat, sollte die verbleibende restliche Betriebszeit bis zum Juni nutzen. Das NRC hat bestätigt, dass korrekte Berichte nach wie vor mit einer traditionellen QSL-Karte beantwortet werden. Die Karte zeigt historisch passend Sir Sandford Fleming, den kanadischen Eisenbahningenieur und Vater der weltweiten Zeitzonen. Das war ein Beitrag von Rainer Englert, Delta Fox 2, November Uniform.
Tanz und Tänzer, die Zeit, die träumt auch jeden Sänger um sein Lied. Denn die Zeit ist das, was bald geschieht. Die Zeit, die träumt nicht nur für immer Traum und Träumer. Die Zeit, die träumt auch jeden Dichter um sein Wort. Denn die Zeit läuft vor sich selber fort. Sohn und Vater, die Zeit, die trennt auch eines Tages dich und mich. Denn die Zeit, die zieht den längsten Strich. Zeit macht nur vor den Teufel halt, denn er wird niemals satt, die Hölle wird nicht kalt. Zeit macht nur vor den Teufel halt, heute ist schon bald. Ewigkeit.
Technik auf Radio DARC. Verstehen, was dahinter steckt.
Hallo liebe DX-Freunde und Funkamateure. Sie kennen doch sicherlich den Werbespruch, der zu einem geflügelten Wort wurde. Wer hat's erfunden? Die Schweizer. Was ursprünglich für ein gewisses Kräuterhustenbonbon geschaffen wurde, trifft aber in ganz besonderem Maß für einen Schweizer Physiker und Elektrotechniker zu, dessen 50. Todestag wir kürzlich begehen konnten. Wobei ein hundertprozentiger Schweizer war er nicht. Er war Sohn deutscher Eltern, die zu seiner Geburtszeit im Jahr 1886 aus beruflichen Gründen in der Schweiz lebten. Unser Jubilar war ein genialer Techniker, ohne den die Elektrotechnik heute sicherlich ganz anders aussähe. Den Eingeweihten dämmert vermutlich, von wem hier die Rede ist. Es ist Walter Hans Schottky. Und dessen Erfindungen sollten wir uns aus dem Anlass geschuldet heute einmal näher anschauen. Die wissenschaftliche Arbeit des Vaters als Professor für Mathematik an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich erweckte im jungen Walter Schottky bereits großes Interesse für Physik. Nach der Rückkehr nach Deutschland erwarb er in Berlin das Abitur und begann im Jahr 1904 ein Physikstudium an der Humboldt-Universität. Schon zu dieser Zeit waren seine Leistungen so herausragend, dass ihm von keinem Geringeren als Max Planck eine Dissertation empfohlen wurde. Das war einer seiner Professoren. Nach seiner Promotion wurde Walter Schottky 1912 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Physikalischen Institut der Universität Jena und untersuchte hier vor allem das Verhalten von Elektronen nach dem Austritt aus Metalloberflächen. Sie können sich wohl denken, wohin das führte, nämlich zur Entwicklung von Elektronenröhren. Da Schottky aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen nicht zum Militärdienst im Ersten Weltkrieg eingezogen wurde, arbeitete er ab 1915 im Forschungslabor der Firma Siemens und Halske in Berlin, wobei er sich in erster Linie mit Elektronenröhren beschäftigte. Damals eine ganz neue Erfindung. Deren Einsatzbereiche waren noch sehr begrenzt und erst rudimentär. Das änderte sich aber 1916, als Walter Schottky ein Patent für den Aufbau einer besonderen Bauform einreichte. Das war die von ihm entwickelte Tetrode. Eine neuartige Röhre mit Kathode, Anode und zwei Gittern also, bei dem das sogenannte Schirmgitter zusätzlich eingeführt wurde. Wie der Name schon nahelegt, schirmt dieses Schirmgitter das schon bekannte Steuergitter vom elektrischen Feld der Anode ab. Die Vorteile liegen auf der Hand. Die vierpolige Röhrenkonstruktion ermöglicht deutlich höhere Verstärkungsgrade als bei der dreipoligen Triode. Und auch parasitäre Schwingungen lassen sich so deutlich besser unterdrücken. Walter Schottkys Tetroden werden auch heute noch eingesetzt, etwa in Leistungsendstufen von Funkamateuren oder auch in der Endstufe des Senders in Wufferten, wenn Sie diese Sendung auf Kurzwelle hören. Die jahrelang sehr beliebten Metallkeramik-Endstufenröhren der Typen 4CX250 oder GU35 gehören zu dieser Bauart. Nicht nur die Röhrentechnik revolutionierte der ambitionierte Physiker, sondern auch die Kommunikationstechnik schlechthin. So veröffentlichte er im Jahr 1918 einen wissenschaftlichen Beitrag zur Entstehung des Rauschens. Dieses identifizierte er als Produkt von Elektronenflüssen. Um weitergeleitet zu werden, müssen Elektronen nämlich eine Potentialbarriere überwinden. Der Gesamtfluss setzt sich aus der Bewegung einzelner Ladungsträger zusammen, wobei jeder einzelne die Barriere überspringen muss. Vorstellen kann man sich das anschaulich wie einen Topf mit kochendem Wasser, bei dem die Wassermoleküle als Dampf in die Luft springen. Dies geschieht jedoch nicht gleichmäßig, sondern als ein stochastischer Vorgang, also zufällig und nicht vorhersehbar. Schottky bezeichnete das so entstandene Rauschen als Schrottrauschen im Gegensatz zum thermischen Rauschen nach Johnson, das nach völlig anderen Prinzipien entsteht. Die Entdeckung des Schrottrauschens ist in der Elektronik, der Nachrichtentechnik und der grundlegenden Physik unverzichtbar, da es zur Messung von Rauschzahl und Rauschtemperatur elektronischer Bauteile verwendet werden kann. Dazu werden Halbleiterdioden mit Lawinendurchbruch als Rauschnormale an eine vorgegebene Wellenimpedanz angepasst und mit einer Kalibrationstabelle verglichen. Diese gibt die Rauschleistung als Funktion des Diodenstroms an. So macht man das übrigens bis heute. Das ist aber beileibe noch nicht alles. Schottky entwickelte das bis heute eingesetzte Prinzip des Überlagerungsempfängers, auch als Superhead bezeichnet. Dabei wird eine Empfangsfrequenz einfach oder mehrfach mit einem Oszillator gemischt, um eine Zwischenfrequenz zu erzeugen. Auch dieses Prinzip gibt es bis heute, sogar in modernen Hybridkonzepten bei Software-Defined Radio. Man mag es kaum glauben, ersonnen wurde es in der Zeit des Ersten Weltkriegs. Nach Walter Schottky wurden auch der Schottky-Effekt, die Schottky-Leerstellen, die Schottky-Anomalie, das Schottky-Diagramm und die Schottky-Gleichung benannt, auf die wir hier aus Zeitgründen nicht mehr näher eingehen können. Erwähnen sollten wir allerdings unbedingt noch die von ihm entwickelte Schottky-Diode. Auch diese befindet sich bis heute in so manchem elektronischen Gerät. Sie hat keinen PN-Übergang wie bei Standarddioden, sondern stattdessen einen Metall-Halbleiterübergang. Wie beim PN-Übergang ist die Schottky-Diode ein Gleichrichter, aber mit entscheidenden Vorteilen. Sie schaltet extrem schnell und hat einen sehr geringen Spannungsabfall, was sie vor allem für Mikrowellenanwendungen geeignet macht. Das Durchbruchsverhalten ist zudem höchst nichtlinear, weist also einen recht scharfen Knick zwischen leitend und nichtleitend auf. Der amerikanische Physiker und Nobelpreisträger John Bardeen nutzte die Erkenntnisse von Walter Schottky als wichtige Vorarbeiten für die Erfindung des Transistors Ende der 40er Jahre. Schottky erhielt mehrere wissenschaftliche Ehrungen, so die Hughes Medal, die Carl-Friedrich-Gauß-Medaille und den Werner-von-Siemens-Ring. Die Deutsch-Physikalische Gesellschaft verleiht seit 1973 jährlich den nach ihm benannten Walter-Schottky-Preis für herausragende wissenschaftliche Leistungen. Mehrere Straßen- und Hochschulinstitute wurden nach ihm benannt. Walter Schottky verstarb am 4. März 1976 im oberfränkischen Forchheim im Alter von 90 Jahren. Dort hatte er zuvor bis zu seinem Ruhestand im Siemens-Labor gearbeitet und weiter die Grundlagenforschung im Bereich der Halbleiterphysik vorangetrieben. Wie ich schon eingangs sagte, ohne ihn sähe die Elektronik heute anders aus. Das dürfte nun klar sein, wenn ich Ihnen all diese wichtigen Erfindungen präsentiert habe. Ich meine, viel ärmer. Bis zum nächsten Mal, Eva Maria, DG9 MFG.
Bestimmt haben Sie sich die Frage nach den beiden Hauptakteuren der technischen Entwicklung von Rundfunk und Audiotechnik bereits beantwortet. Es geht um die Elektronenröhre, in Nordamerika als Tube und in UK als Valve bezeichnet. Außerdem geht es um den Transistor. Bevor wir zu technischen Details und historischen Fakten kommen, lassen Sie uns zum besseren Verständnis zunächst einmal die Gemeinsamkeiten betrachten. Zusammengefasst können wir mit Röhren und Transistoren kleinste Spannungen und Ströme verstärken. Die Grundlage für die Funktion einer Elektronenröhre war die Entdeckung des Elektronenflusses zwischen einer elektrisch beheizten Kathode und einer Anode in einem Glaskolben mit Vakuum. Die Elektronenwolke um die glühende Kathode wurde von einer positiv gespannten Anode angezogen. So kommt es zum gerichteten Stromfluss. An einer Elektrode dazwischen, dem sogenannten Steuergitter, wurde der Elektronenfluss gesteuert. Diese Funktion beschreibt die Triode, eine einfache Elektronenröhre zum Verstärken und Schalten. Der Betrieb einer Triode als Verstärkerröhre ist nicht frei von Nebenwirkungen. Im Audiobereich für Mikrofon und Gitarre scheinen diese aber eher willkommen zu sein. Zumindest Liebhaber des Sounds der 50er und 60er Jahre sehen das so. Zum Beispiel: Kommen wir nun zum Transistor. Der Transistor ist ein elektrischer Widerstand. Das kann man sich schon durch den Namen herleiten. Dieser setzt sich aus den beiden englischen Wörtern transfer, auf Deutsch Austausch, und resistor, übersetzt Widerstand, zusammen. Steuerbar wird dieser elektrische Widerstand durch Strom oder Spannung an einem dritten Punkt, also ähnlich der Triode. Die Leitungsvorgänge finden in Kombination von positiv oder negativ geladenen Leiterabschnitten statt, welche anstatt einer Heizung Stromsignale als Steuerfluss benötigen. Seit den späten 60er Jahren setzt sich der Transistor immer mehr gegen die Elektronenröhren durch. Bis auf wenige Anwendungsfälle sind inzwischen alle elektronischen Geräte transistorisiert. Der Integrationsgrad von Transistorfunktionen je nach Chip wächst stetig, wenn auch nicht mehr mit der Rate von früher. Der Heimanwender und Endbenutzer hält inzwischen schon mal ein Gerät mit 2 Milliarden Transistoren in der Hand, auch zum Radiohören. Bis auf Elektronenröhren in der Sendetechnik und Spezialröhren haben Transistoren auch die Funktion der Studioübertragungs- und Empfangstechnik übernommen. Um den historischen Bezug zu Röhrenverstärkern nicht zu verlieren, bemühen sich nicht wenige Hersteller, Händler und Künstler um neue Tube-Amps. Mit dem heutigen Stand der Technik vermögen es Modeling-Amps, den Sound der Vergangenheit zu erzeugen. Der Musiker Steven Sanchez zum Beispiel hat im Jahr 2022 mit dem Song Until I Found You die Bühnen der Welt erobert. Und der kommt ganz im Gewand der 50er Jahre daher. Diesen Song möchte ich Ihnen jetzt zu Gemüte führen. Ob Röhre oder Transistor, bleiben Sie dem Radio treu. Ihr Tjorven Moser.
Georgia, ride me up on all you adventure. In my arms, oh, let me hold you. I'll never let you go again like I did or used to say. I would never fall. I'm
Eine kürzliche Meldung von The Register bringt einen etwas ins Grübeln. KI, künstliche Intelligenz, macht sich ja inzwischen überall breit. Meint der Investor Palliser nun etwa die japanischen Supertoiletten, die Washlets, die Dusch-WCs von Toto, die jetzt schon jede Ausscheidung analysieren und das Ergebnis kundtun können, sollten das mit KI noch intensiver tun? Nein, ganz so schlimm ist die Angelegenheit nicht. Es geht zwar um einen Sanitärkeramikhersteller und künstliche Intelligenz, und wir haben da ja schon allen möglichen Blödsinn verkünden dürfen. Von stillen Örtchen, die laute Musik spielen, über stille Örtchen, die nach Hause telefonieren. Hier geht es aber um etwas anderes. Nicht um die Dusch-WCs, für die Toto bekannt ist, sondern es geht um dessen mit Keramikverarbeitung abgeleitete, doch bisher eher unbekannte Halbleiterproduktion bzw. Hilfsmittel dazu. In einer kürzlich veröffentlichten Präsentation bezeichnete die Investmentfirma Palliser nämlich Toto als den am stärksten unterbewerteten und übersehenen Nutznießer von KI-Speichertechnologie und erklärte, das Unternehmen habe sich zu einem strategisch wichtigen Innovator und Lieferanten von Halbleitermaterialien entwickelt. Der in Großbritannien ansässige Fonds erklärt, dass der Geschäftsbereich für Hochleistungskeramik des Unternehmens elektrostatische Spannfutter herstellt, die in kyrogenen Ätzwerkzeugen für die 3D-NAND-Flash-Speicherfertigung zum Einsatz kommen. Das ist zwar eine Nischen-, doch eine unverzichtbare Ausrüstung, die dabei hilft, Silizium-Wafer stabil zu halten. Die Keramik ist so konzipiert, dass er bei extrem niedrigen Temperaturen stabil bleibt und trägt so dazu bei, die Wafer festzuklemmen, da Speicherchips immer mehr Schichten aufweisen und immer empfindlicher werden. Tja, da sieht man, es kann sich manchmal lohnen, mit eher anrüchigen Themen Geld zu verdienen, weil die dabei entwickelte Technologie dann auch noch ganz anderen Nutzen haben kann. Flash statt Flash. Ein Beitrag von Wolf Dieter, Delta Lima 2, Mike Charlie Delta.
Get Flugwettervorhersage. Einschätzung der Wellenausbreitung für die nächsten Tage.
Ohne die bahnbrechenden Erfindungen des Physikers Walter Schottky gäbe es diese Sendung vermutlich nicht. Auch heute noch, im Zeitalter der modernen Elektronik, sind Schottky-Dioden und die von ihm entwickelten Tetrodenröhren noch immer fester Bestandteil der Elektrotechnik. Und werden es vermutlich noch für lange Zeit sein. Das trifft ebenso zu auf unsere geliebte Kurzwelle. Die wurde zwar nicht erfunden, sondern entdeckt und das in etwa zur gleichen Zeit, wie Walter Schottky lebte. Und auch hier gilt, sie ist noch immer aktuell. Details zu ihrem Zustand und zur aktuellen Entwicklung des Funkwetters gibt es daher nun wieder von unserem Spezialisten Christian Reiber, Delta Lima 8, Mike Delta Whisky vom HF-Referat des DARC.
Ansteigende Sonnenaktivität und ein ruhiges Magnetfeld. So kann's gern noch etwas weitergehen. Wie erwartet hat sich die Zahl der aktiven Regionen auf der Sonne erhöht. Einige kamen von der Sonnenrückseite, einige andere bildeten sich neu. Die Flare-Tätigkeit ist rege, allerdings bleibt sie aktuell auf dem Niveau von C-Flares und damit entstehen auch wenige koronale Masseauswürfe. Unser Zentralgestirn befindet sich also wieder in einer aktiven Phase und das sieht man natürlich auch am solaren Flux. Er legte flott zu, von 115 auf fast 150 Einheiten. Leider ist das nicht die Jahreszeit, wo das zu einem unmittelbaren Anstieg der kritischen Frequenz führt. Die liegt zwischen 5 MHz am frühen Morgen und knapp 8 MHz kurz vor Mittag. Das ist die FOF2, also die gerade noch zurückgeworfene Frequenz bei Strahlung genau nach oben. Strahlt man flach in die Ionosphäre ein, und das ist es ja, was die Funkamateure interessiert, dann übersetzt sich das in eine höchste nutzbare Frequenz zwischen 15 und 25 MHz. Das bedeutet, dass das 20-Meter-Band nachts nicht mehr schließt, dann aber natürlich eine gehörige tote Zone hat. In Mitteleuropa befindliche Stationen hören vom restlichen Europa dadurch kaum noch etwas. Umso besser holt man die weiter entfernten Stationen aus dem Rauschen, morgens aus östlichen Richtungen und abends aus westlichen. Tagsüber klappt es recht gut bis zum 15-Meter-Band. Gerade dem sollte die höhere Sonnenaktivität zugutekommen. Auch darüber gibt es Öffnungen, wenngleich nur eher kurz und schwer vorhersagbar. Allerdings dominiert dort zunehmend die Ausbreitung über die sporadische E-Schicht. Selbst vom 6-Meter-Band werden inzwischen täglich Öffnungen gemeldet. Wobei nicht jede für Delta-Lima-Station nutzbar ist, denn das reflektierende Gebiet in der E-Region in etwa 105 Kilometer Höhe ist räumlich begrenzt und daher geht es meist nur in eine Himmelsrichtung. Dorthin aber dafür mit sehr geringer Dämpfung. Die Signale sind also richtig laut, selbst bei sehr kleiner Sendeleistung, oft mit einem tiefen QSB. Wer das noch nie erlebt hat, einfach mal die Tage auf 10 oder 6 Meter reinhören. Auch Mehrsprungsporadik E wurde bereits vom 6-Meter-Band gemeldet, von den britischen Inseln in die Karibik und nach Nordamerika. Sporadik E wird weitergehen, da ist die Saison ja noch jung und auch für F2-Ausbreitung sieht es gut aus. Auf der Sonnenrückseite fädeln sich die aktiven Regionen gerade im Abstand von etwa 25 Längengraden wie auf einer Perlenkette auf, so dass alle ein bis zwei Tage eine von ihnen auf die Vorderseite rotiert. Der solare Flux bleibt daher weiter angehoben mit zumindest 130 bis 160 Einheiten. Es sind nur kleine koronale Löcher unterwegs. Die nächste größere Störung ist erst Ende der Woche zu erwarten. Nachdem es aktuell auch nicht danach aussieht, als ob eine aktive Region richtig explosiv wird, haben wir gute Chancen, dass das Erdmagnetfeld weiter ruhig bleibt. Damit setzen sich die ruhigen Sommerbedingungen fort. Das höchste sicher öffnende Band ist 15 Meter tagsüber und 20 Meter nachts. Schöne Bedingungen, auch für die anstehenden Telegrafie-Konteste, den WPX an diesem Wochenende und den IARU Region 1 Field Day am nächsten, wo wieder viele Portabelstationen auf den Bändern zu hören sein werden. Good DX!
Das war's nun für heute. Wir sind leider schon wieder am Ende von Radio DARC angelangt. Die Sendung der vergangenen Stunde war ein Programmbeitrag des gemeinnützigen Deutschen Amateur-Radioclubs im Rahmen der Sendefolgen unserer Übernahmepartner. Musik Redaktion und Musikauswahl hatte Rainer Englert, Delta Foxtrot 2, November Uniform. Wir hoffen, die Sendung hat Spaß gemacht. Wenn ja, sagen Sie es doch einfach weiter. Wenn Sie wollen, hören wir uns nächste Woche wieder. Gleiche Zeit, gleiche Frequenz. Radio DARC sendet seine Programmbeiträge europaweit in einer Hauptsendung immer sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf seinen zwei Kurzwellen 9670 und 6070 kHz über die Sendepartner Encompass Media aus England und Channel 292 in Ingolstadt. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, DAB, per Webstream und als Podcast verbreitet. Nähere Infos hierzu auf der Radio DARC Webseite. Für Empfangsberichte erhalten Sie auf Wunsch gern eine QSL-Karte. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an radio@darc.de. Nochmal: radio@darc.de. Auf Wiederhören. Moin, tschüss, servus und 73 gut DX. Bis zum nächsten Mal.